Es gab Stützpunkttraining, wo ich das erste Mädchen war, was in einem Jungstützpunkt war. Und ich habe das erste Jahr sehr, sehr Vorurteile erfahren, dass mir keiner einen Ball zugespielt hat, sondern einfach gesagt, das Mädchen, mit dem wollen wir nicht spielen. Und ich bin dann jedes Mal eine Stunde oder eine Stunde 10 zum Training gefahren, um eigentlich nicht mittrainieren zu dürfen, und bin dann wieder nach Hause gefahren. Ich mag den Fußball an sich, weil der Fußball doch verbindet. Und das merkt man auch bis runter in die Amateurklassen, wie er polarisiert, wie er emotionalisiert, was da abgeht und auch wie niederschwellig es ist. Also du siehst ja jeden im Park Fußball spielen, manchmal auch nur mit einer Dose oder mit irgendwas anderem, weil man theoretisch zwei Schuhe hinstellen kann und man hat ein Tor und irgendwas, wogegen man kickt. Und das mag ich an dem Sport sehr, sehr gerne, dass es wenig Ausrüstung bedarf. Ich habe mir tatsächlich von der Olympiaprämie damals einen Kraftraum zu Hause eingerichtet für mehrere tausend Euro. Der hat mir natürlich hinterher auch noch geholfen, aber das war so wirklich, ich kaufe mir etwas von meiner Prämie, was ich schon immer mal haben wollte.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die ehemalige Fußballtorhüterin Almut Schuld. Moin, moin.
Ja, moin.
Du wurdest 1991 in Dannenberg geboren und bist in Lohmitz im Wendland aufgewachsen. Seit deinem 5. Lebensjahr stehst du auf dem Fußballfeld, hast unter anderem für den HSV gespielt und warst die längste Zeit deiner Karriere beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Im Jahr 2015 wurdest du zur Nationaltorhüterin ernannt, hast ein Jahr später olympisches Gold mit der deutschen Nationalmannschaft geholt und wurdest für deine sportlichen Leistungen mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Im März 2025 hast du deine aktive Fußballkarriere beendet. Du bist verheiratet, hast 3 Kinder und lebst noch immer in Lohmitz. Du hast 3 ältere Geschwister. Wurdest du, weil du die Jüngste warst, schon früh beim Fußballspielen ins heimische Tor gestellt im Garten? Oder
nee, tatsächlich
war
gar
das
nicht.
Tatsächlich ein Drang?
Nee, das auch nicht. Das ist entstanden in meiner Jungsmannschaft. Irgendwann ist unser Torwart, der etatmäßige, weggezogen, weil seine Eltern einen neuen Job angenommen haben. Und dann hat der Trainer alle ausprobiert und ich habe es anscheinend am besten gemacht und dann bin ich im Tor gelandet.
Wann war das?
Das war so mit 8 Jahren.
Und gab es überhaupt Alternativen zum Fußball? Ich sag mal, du bist ja in eine Zeit hineingeboren worden, wo man als Mädchen vielleicht nicht zwanghaft auf dem Fußballfeld landete.
Das stimmt. Ich bin auf dem Fußballfeld gelandet, eher durch meinen nächstälteren Bruder, weil der losgegangen ist und die kleine Schwester wollte das unbedingt ausprobieren. Aber ich habe dennoch andere Sportarten gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel Luftpistole geschossen, war da auch bis...
Luftpistole?
Ja, war bis zu Landesmeisterschaften. Ich bin Inliner auf Strecke bei deutschen Meisterschaften gelaufen. Ich habe Judo gemacht, ich habe Tischtennis gespielt, also ganz viele verschiedene Sachen, aber Fußball
war... Kannst du auch
war.
Sport so zur Entspannung machen oder musst du jedes Mal Erste werden?
Mittlerweile kann ich mich dabei auch entspannen, aber früher musste ich immer Erste werden, ja.
Okay. Du bist ja über deinen nächstälteren Bruder zum Fußball gekommen. Wer von euch hatte denn den größeren Traum von der Fußballkarriere?
Ach, träumen tut ja irgendwie jeder. Ich kann das gar nicht so verifizieren, wer den größeren hatte. Ich glaube, ich hatte eher den beständigeren, weil es bei mir schnell nach oben ging. Also ich wurde schon dann mit 8, kurz nachdem ich irgendwie ins Tor gekommen bin, für die U13 Kreisauswahl gesichtet. Und da war mein Bruder dann noch etwas weiter davon entfernt.
Ja, und die 3 Brüder, wann haben die sich von
dem
Traum...
2 Brüder, eine Schwester.
Wann haben die 2 Brüder sich von dem Traum verabschiedet, Fußballprofi zu werden? War ja das schon sehr früh?
Da müsste ich sie tatsächlich fragen. Aber in dem Moment, wo sie dann gesehen haben, dass ich die Auswahlmannschaften durchlaufe und sie nicht, war das vermutlich dann klar.
Ja. Wenn man so Auswahlmannschaften durchläuft, wie du das sagst, dann bedeutet das aus meiner Position immer, also ja nicht nur Talent, sondern auch vor allen Dingen Verzicht. Ist das ein Wort, was dich geprägt hat in deiner Jugend?
Verzicht heißt ja oftmals, dass man keine Wahl hat, sondern man hat ja schon die Wahl, ob man das machen möchte oder nicht. Und in dem Moment hat man ja auch auf der anderen Seite vom Verzicht ein Privileg. Also man erlebt halt nur was anderes als andere. Und man muss sich dann dafür entscheiden, ob man das möchte und dafür etwas anderes weglässt oder nicht erlebt, dafür aber andere Erlebnisse einsammelt. Und klar gibt es Verzicht, weil, sagen wir mal, es war jetzt eine Hochzeit in der Familie oder ein Geburtstag, kann auch ein runder Geburtstag gewesen sein. Und da wurde ein Datum festgelegt und wurde gefragt, ob ich da bin. Und ich musste dann sagen, ich weiß es nicht. Und irgendwann kam dann der Spielplan raus und ich habe gesagt, nee, da habe ich leider ein Auswärtsspiel in irgendwo. Ich bin nicht da. Und auch bei Auswahlmaßnahmen habe ich natürlich viele Sachen verpasst. Auch in der Schule. Ich habe zwangsläufig auch die Schule zweimal gewechselt, weil ich mich Richtung Profifußball oder Leistungssport orientiert habe und vielleicht wäre mein Leben dann anders verlaufen. Auf der anderen Seite habe ich viele Sachen erlebt, für die mich vielleicht andere beneiden. Also es gibt immer positive und negative Aspekte und so habe ich versucht, das schon immer zu sehen.
Interessanterweise, ich kenne ein paar Fußballprofis und am Ende mündet es immer darin, was sie am meisten geärgert hat, ist, dass sie Familienjubiläen, Geburtstage, Hochzeiten verpasst haben. Es ist gar nicht die wilde Disco-Nacht und heimlich rauchen oder was auch immer, sondern es mündet tatsächlich immer in diesen traditionellen Festen. Das finde ich ganz interessant, weil jemand wie ich, der diese Feste alle erlebt hat, würde sich wahrscheinlich lieber ins Fußballstadion wünschen.
Genau, da sind wir halt wieder bei einem Punkt. Auf der anderen Seite merkt man, wie wichtig auch in einer Fußballkarriere die Familie als Halt und auch als Basis ist. Und deswegen fallen einem, glaube ich, diese Sachen unheimlich oft ein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal die Party in der Studentenzeit oder auch als vielleicht ja Abschlussschüler. Da gab es auch viel Verzicht, aber auf der anderen Seite, ja, wer hat im Rio im Maracanã gespielt, ne? Es ist dann auch was, was man vorzuweisen hat.
Hast du den Eindruck, dass das Maracanã-Stadion und dein heimisches Wendland die Punkte sind, die am weitesten voneinander entfernt waren in deinem Leben sozusagen?
Also am weitesten örtlich tatsächlich nicht. Ich war auch schon
zum, aber ich meine so vom
so
Gefühl.
Vom Gefühl so. Her, ja und nein, weil es trotzdem zwei Sachen sind, die mich geprägt haben in meiner Persönlichkeit. Ich liebe das Wendland und ich kann mir auch nicht vorstellen, davon wegzuziehen, weil es für mich so eine Basis ist, so eine Heimat, so ein Ruhepol auch. Und auch gerade der Kontrast zu dem, was vielleicht in den großen Stadien passiert, weil ich mich dahin zurückziehen kann und weiß, was ich bekomme. Ich bekomme da einfach mein Privatleben und das, was ich selber steuern möchte und nicht von irgendwem anders gesteuert habe oder bekomme. Und das ist auswärts davon, wie im Maracanã oder woanders, ist es sehr stark in der Öffentlichkeit, wo es ja geprägt ist von Menschen, die mich beobachten und die auch einen Anspruch an mich haben.
Willkommen zu Hamburg. Es ist ja das Hamburg-Gespräch und da kommen wir zu deinen Lieblingen in der Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingsevent in Hamburg?
Ich mag unheimlich gern den Hafengeburtstag, weil das nun mal ja die Schleuse der Welt ist sozusagen.
Verrückt. Welches ist dein Lieblingsviertel in Hamburg?
Ja, das ist schon die Schanze mit ihrer bunten Kultur.
Herzlich willkommen hier. Welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit in Hamburg?
Tatsächlich in den letzten Jahren sehr stark geprägt von den Kindern der Zoo, Hagenbecks Tierpark.
Ah! Welches ist deine Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg?
Ist wahrscheinlich überraschend, aber mich hat auch in meiner Kindheit Heidi Kabel sehr geprägt.
Ui.
Und ich habe das Unsorgtheater immer sehr geliebt. Bin auch froh, dass ich im Alten sowie auch im Neuen mal zu Gast war. Und ich finde es schade, dass ich sie nie live auf der Bühne erleben durfte.
Welches ist deine Lieblingsstraße in Hamburg?
Da, bei der Frage tue ich mich schwer. Eigentlich liebe ich die Wasserstraßen und ich würde sagen fast Wasserstraße durch die Speicherstadt.
Ja. Also ich finde, du hast ein paar sehr schöne Antworten gegeben, aber erklär mir mal, du bist ja 91 geboren, da hätte ich jetzt fast gedacht, dass man da im Fernsehen automatisch nicht mehr Heidi Kabel gesehen hat, das wurde ja immer wiederholt, aber wie kam es denn zu der Nähe zu Heidi Kabel?
Ja, ist klar irgendwie durch die Großeltern entstanden, die haben Unsorgtheater geguckt und das hat so meinen Humor getroffen, auch so zum Beispiel Tratsch im Treppenhaus. Ich konnte mich da so festgucken und auch so amüsieren und auch mit ihrer Natürlichkeit und dann mit dem Hamburger ja Dialekt, also mit dieser, mit irgendwie Bodenständigkeit und trotzdem auch mit ihrer schauspielerischen Fähigkeit und deswegen Unsorgtheater ist immer was Besonderes gewesen und auch dieses Schwarz-Weiß-Fernsehen, nachher gab es das dann ja auch mal Farbe nachretuschiert, aber ja, es war irgendwie so ein Stück Kultur.
Und der Hafengeburtstag ist ja etwas, was ich als Wahlhamburger total meide. Jetzt bist du irgendwie, ich sag mal, die größte Zeit des Jahres irgendwie nur von 10 bis 20 Leuten umgeben und drängst dann förmlich in den Hafengeburtstag rein, wo irgendwie 100.000 Leute rumlaufen?
Ja, aber es zeigt mir auch, wie viele Leute sich dann für Hamburg interessieren und was für eine Anziehungskraft eigentlich der Hafen mit dem Tor zur Welt hat und was auch für eine Aufmerksamkeit dann auf dem Hafen liegt, der ja sonst auch eher assoziiert wird mit Containern, mit Umschlag, mit Wirtschaft. Aber er hat halt auch irgendwie dieses Maritime und vielleicht kommt das auch so ein bisschen durch die unterschiedlichen Schiffe, also dass man sowohl Segler als auch große, ja, Kreuzfahrtschiffe und so weiter dabei hat, weil mein Opa ganz früher auch zur See gefahren ist und irgendwie hat der Hafen allgemein für mich eine Anziehungskraft. Ich bin gerne unten auch an den Landungsbrücken. Ich finde es auch schön, eine Barkassenfahrt zu machen und deswegen ist der Hafengeburtstag dann ein großes Event davon.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Du bist in Lomitz, einem 150-Seelendorf im Wendland, aufgewachsen und lebst dort heute mit deiner Familie wieder. Denn du hast ja ein paar Stationen gehabt, unter anderem hier auch in Hamburg. Jetzt bist du 34. Hast du das Gefühl, dass deine Wohnortreise schon zu Ende ist? Also bist du jetzt schon wieder angekommen?
Ja, definitiv. Früher hat man immer in dem kleinen Dorf gesagt, oh, ich muss hier mal raus und ich bin auch sehr weit rausgekommen. Also ich habe beispielsweise in L.A. gewohnt, aber natürlich auch viele Stationen in Deutschland, auch unter anderem in Hamburg. Aber ich genieße diese Bodenständigkeit, diese Natur drumherum, viel Wald, viel Grün, auch die Nachbarschaft, dass man jeden im Dorf kennt, dass man eine Dorfgemeinschaft hat. Und das finde ich auch unglaublich schön für die Kinder. Die Kinder können einfach raus zum Spielplatz, die lernen auf der Straße Fahrrad fahren und müssen sich nicht darüber große Gedanken machen, weil ab und zu mal ein Auto vorbeikommt, aber nicht so viel. Und ja, das mag ich sehr.
Und war das für dich als Jugendliche schon so eine Idee? Also eigentlich ist man doch als Jugendliche, sagt man, und gerade dadurch, dass du ja auch viele Reisen erlebt hast durch Fußball, dass man dann sagt, so, ich muss jetzt hier raus. Das wird mir hier alles irgendwie zu langweilig.
Ich bin ja schon sehr früh raus. Also ich bin mit 16 nach Hamburg gezogen aufgrund des Fußballs und dann auch alleine in eine Wohnung, in eine Einzimmerwohnung. Und damals dann auch noch aufgrund des Geldes und weil halt auch die Medien teurer waren, so ohne Internet, ohne Fernsehen, ne, noch nicht wirklich viel mit Handy ausgestattet. Da hat man auch gemerkt, wie einsam eine Stadt sein kann, wenn man die Leute nicht kennt und dass es auch schwieriger ist, teilweise Leute kennenzulernen und dass es schön ist, wenn man sich auf Menschen verlassen kann, die um einen herum sind. Und ich habe früher schon gesagt, ich werde garantiert raus in die weite Welt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich dann Familie habe, wieder dahin zurückzukommen, weil ich mir vorstellen kann, dass die Kinder es schätzen lernen, diesen engen Bezug zu ihrem Umfeld zu haben.
Ist das dann immer so gewesen, wenn du in Hamburg oder L.A. gewohnt hast, dass du dann einen Haken dahinter gemacht hast und gesagt hast, nee, hier bleibe ich auch nicht? Oder war tatsächlich dieser Magnet so stark, dass du da auch selbst, als du in Hamburg oder in L.A. oder wo auch immer gewohnt hast, gar keine Idee hattest, da zu bleiben?
Also ich wusste natürlich insgeheim schon, dass der Drang da ist, wieder nach Hause zu gehen. Aber es gab immer die Möglichkeit, auch in einer Stadt oder in einer Region länger zu bleiben. Da kam es natürlich sehr auf meine beruflichen Umstände an, das heißt die Fußballkarriere. Ja, aber es gab immer positive Aspekte, aber ich habe auch immer irgendwas vermisst. Also mein Herz hängt schon sehr am Wendland. Ich bin ein kleines Dorfkind und deswegen war es immer ein Leben auf Zeit.
Dorfkind ist tatsächlich das richtige Stichwort. Wir haben hier mal bei uns in der Guten Leute Fabrik nachgefragt, welche Klischees es denn wohl gibt. Und du könntest mir mal sagen, welches denn wohl stimmt. Trecker fahren statt Mofa?
Oh, beides.
Jeder im Dorf kennt das erste Date und auch das zweite.
Das stimmt oftmals, ja, wenn man nicht gut aufpasst.
Bus kommt zweimal am Tag, wenn überhaupt.
Tatsächlich oft mehr als zweimal, weil ja die Schulkinder zur Schule müssen und da gibt's halt nicht nur morgens einen Bus, der fährt, sondern meistens auch noch zur zweiten oder dritten Stunde noch einer und dann auch am Nachmittag einen vielleicht, der nach der sechsten Stunde, nach der achten Stunde kommt. Also selten kommt der Bus, aber normalerweise zu den Schulzeiten.
Wenn du so eine starke Bande zur Familie hattest, hattest du Heimweh? Auch als du hier nach Hamburg gekommen bist zum Beispiel?
Also in Hamburg schon sehr stark, weil man auch noch nicht die Medien hatte, um Kontakt nach Hause zu halten und ich auch noch nicht die...
Da musste man noch zur Telefonzelle gehen.
Ja, so ungefähr. Oder man musste zum Computerraum in der Schule gehen, um eine E-Mail zu schreiben oder um irgendwie zu chatten oder was auch immer. Und da war ich auch noch nicht so mobil. Also ich konnte mich nicht einfach ins Auto setzen und nach Hause fahren. Also wenn ich später in der Karriere mal Heimweh hatte, beziehungsweise ich irgendwie ein Event in der Heimat hatte, wo ich unbedingt hin wollte, dann habe ich mich manchmal auch nachts ins Auto gesetzt, um dann da zu sein und auch wenn es nur für ein paar Stunden war und bin dann wieder gefahren, aber es war so meine eigene Entscheidung und am Anfang war es halt nicht meine Entscheidung, weil auch die öffentlichen Verkehrsmittel im Wendland schwierig zu benutzen sind, auch zu den Uhrzeiten, zu denen man das selber gerne hätte, also bis Lüneburg wäre ich immer gekommen, aber von Lüneburg weiter war es dann schwierig und deswegen gab es da schon Heimweh, ansonsten gab es ja auch anderweitig Vorteile oder ich konnte im Kalender gucken, wann ich wieder nach Hause komme und mir so meine Kraft ein bisschen einteilen. Aber ich habe immer den Kontakt nach Hause gehalten, ja.
Jetzt war ja quasi in den Nullerjahren die Welt noch nicht so sehr vernetzt, wie du es ja selber gerade sagst, wie es heute ist. Gab es denn Leute, die dich als Jugendliche inspiriert haben? Also, weil im Zweifelsfall im Wendland gab es jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es noch andere Fußballprofis gab oder Sportprofis überhaupt, die es irgendwo hingeschafft haben. Sowas hilft ja im Zweifelsfall, wenn man solche Leute irgendwo in der Nähe hat. Gab es trotzdem solche Leute? Wer war das?
Ja, es gab solche Leute, definitiv, aber nicht im Wendland ansässig. Also da bin ich, glaube ich, die Erste, die so richtig zu Welteuropameisterschaften, Olympischen Spielen gekommen ist. Aber ich war immer sehr beeindruckt, beispielsweise von dem Dirk Nowitzki, von dem Timo Boll auch, weil die genau das vorgelebt haben. Also sie waren bodenständig, sie haben hart dafür gearbeitet, sie haben auch immer kommuniziert, wie der Weg ist und sie sind irgendwie nie so mit Eskapaden aufgefallen und haben auch ihr Privatleben nur so preisgegeben, wie sie das gerne wollten und sind halt auch nicht im Boulevard aufgetreten und haben einfach mit Leistung überzeugt. Aber da sind wir auch wieder bei einem Punkt. Jetzt habe ich zwei männliche Vorbilder genannt. Es war zu meiner Zeit noch schwierig, so richtig weibliche Vorbilder zu finden, weil in den Medien da, also in dem ja, analogen Fernsehen und Radio, da war halt noch nicht so viele, viele Sachen und auch in den Zeitungen. Also vielleicht hat man noch im Kopf, weiß nicht, eine Kathi Willem im Biathlon oder vielleicht eine Heike Drechsler in der Leichtathletik. Aber die sind doch anders beschrieben und charakterisiert worden in dem Umfang als Dirk Nowitzki und Timo Boll.
Was hat dir denn auf dem Dorf oder im Dorf gefehlt an dem Dorfleben? Du romantisierst das ja schön, aber trotzdem, gerade als du nach Hamburg gekommen bist, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, ach, doch ganz geil hier?
Ja, auf jeden Fall zum einen die öffentlichen Verkehrsmittel und auch das Angebot. Da gab es eine U-Bahn, S-Bahn, ne? Und das Angebot. Also wenn man als Jugendliche raus wollte, dann war es nicht nur, es gibt am Samstag eine Party, wo sich alle treffen, sondern man konnte auch an einem Dienstag, an einem Donnerstag oder sonst wo in einer Bar, in einer Kneipe, in einem Club landen. Das war toll. Man konnte zu Konzerten gehen. Man hatte auch alle möglichen anderen kulturellen Veranstaltungen. Man konnte auch Sehenswürdigkeiten besuchen. Man konnte auch einfach mal nicht auf die gleichen Leute treffen, denn bei uns im Landkreis ist es auch schon so, wenn du zu einer Party gehst, dann weißt du, okay, der und der und der wird auch da sein. Das kann negativ sein, es kann aber auch positiv sein, dass du sagst, oh, ich gehe da einfach alleine hin, ich werde schon jemanden treffen, den ich kenne. Und dass du dann hier auf die Reeperbahn oder auf die Schanze gehst und sagst, ich werde schon irgendwen treffen, den ich kenne, passiert nicht unbedingt. Deswegen ist es manchmal gut, wenn du für dich sein willst oder vielleicht nur mit deinem Date unterwegs bist und nicht möchtest, dass es jemand mitbekommt. Kann aber halt auch so sein, dass du dann nicht losgehst, weil du weißt, ich wäre alleine und alleine will ich gar nicht sein.
Welche Clubs und Läden haben denn eine Rolle gespielt hier in deinem Leben in Hamburg?
Tatsächlich war ich auf der Reeperbahn gerne in der Thai-Oase. Also ich fand Karaoke immer cool und gerade auch montags kamen dann die Musical-Darsteller und haben dann
ja,
da
die
gesungen.
Die nerven mich ja immer, die können ja noch viel besser singen. Ich kann also gar nicht gut singen, aber die drängen sich auch immer vor.
Ich hab's, also an dem Montag wusste man, dass man selber nicht zu singen hat, sondern dass man sich einfach hinsetzt und lauscht. Das fand ich sehr gut. An einem anderen Tag, an dem Mittwoch, konnte man dann da auch selber singen. Ich bin gerne in der Schanze in der Katze oder im Goldfischglas gewesen. Was gab es denn noch Schönes? Ich war gerne am Hafen unten also in der Tower Bar.
Gerade das Goldfischglas ist ja hier schräg gegenüber von der Guten-Leute-Fabrik. Das ist für mich total geprägt durch Happy Hour irgendwie. Ja, was hast du dann getrunken? Mineralwasser still in der Happy Hour oder doch schon auch mal den ein oder anderen?
Ich bin auch gerne beim Long Drink oder Cocktail gewesen. Also ja, ich habe Leistungssport gemacht, aber es gibt auch Tage, an denen man selber rausgehen kann. Deswegen ist es ja so praktisch in großen Städten, dass es nicht nur am Wochenende etwas gibt. Denn Wochenende ist normalerweise Hauptarbeitszeit und da kann man dann vielleicht nach der Arbeit, wenn man dafür noch Energie hat, nach dem Spiel irgendwie losgehen, aber vor dem Spiel schlecht. Und wenn man dann eher so einen Montag-Dienstag hat, war es etwas einfacher, weil es bis zum Wochenende mit der Regenerationszeit gut zusammengepasst hat.
Eieieiei. Tatsächlich in der Zeit, wo du dort gelebt hast, ist man ja noch geprägt worden durch Schnaps und Bier.
Ja, total.
Hat dir das tatsächlich später auch geholfen, um andere Leute zu beeindrucken? Ja. Weil das macht man ja heute nicht mehr, habe ich so gehört von den jüngeren Leuten. Aber ich glaube, zu der Zeit war das ja noch so, oder?
Zu der Zeit aber auch, ich weiß nicht, ob ich vor 5 Jahren meinen Job bei der ARD gekriegt hätte, wenn ich nicht auch eine gewisse Standfestigkeit.
Ist das so? Das heißt, man schlägt sich da gar nicht hoch, sondern man ersäuft sich hoch, quasi.
Sagen wir mal, ich hatte jemanden, der mein Potenzial erkannt hat, am Mikrofon dann auf einer Party so kennengelernt. Ja. Und ich habe dann auch dort bewiesen, dass ich mithalten kann. Und dann war ich ihm nochmal sympathischer, dass er mir erst recht eine Chance gegeben hat. So hatte ich das Gefühl.
Fantastisch. Die Läden, die du gerade genannt hast, gibt es noch hier in Hamburg? Was hast du denn heute für einen Bezug? Also kommst du manchmal noch in die Thai-Oase oder in die Katze und denkst so, wow.
Ja, seltener durch die Kinder, weil man das dann immer anders organisieren muss, aber sowas passiert dann auch. Also wir haben erst mal den letzten Geburtstag von meinem Mann auch hier in Hamburg gefeiert, weil viele von seinen Studenten, ehemaligen Mitstudenten hier wohnen und dann ist man auch mal irgendwo gelandet in Omas Apotheke beispielsweise zum Abendessen. Das habe ich auch sehr, sehr gerne früher gemacht. Und Bezug auf jeden Fall, meine Schwägerin wohnt hier noch und auch viele andere Freunde und Bekannte. Also in Hamburg werde ich immer eine Anlaufstation finden, dass es sich lohnt herzukommen und das ist ein schönes Gefühl.
Jetzt hast du vorhin Heidi Kabel genannt und das Unsorgtheater. Ich sag mal, Kultur und Sport bringt man jetzt auf den ersten Blick nicht immer sofort zusammen. Also Sportlerinnen und Sportler, dass die ständig in Kinos, Theatern und sonst wo abhängen. Wie war das für dich? Weil ich sag mal, das ist ja auf einmal dann auch ein Angebot, was einen, auch mich heute noch, komplett überfordert, was man hier alles so machen kann.
Ja, also ich würde mich jetzt nicht als kulturelle Ikone erzählen. Denn ich mache das schon mal, dass ich auch ins Theater gehe oder auch tatsächlich selbst mal in die Oper oder auch zu Musicals. Das mache ich auch mal gerne, aber es ist nicht so, dass ich jede Woche gehe und ich auch nicht in jede Ausstellung gehe. Also ich mache dann schon eher was ich zugucke, Schauspielerisches, anstatt eine Ausstellung von Fotografie oder Malerei. Da muss ja auch jeder seinen eigenen Bezug finden, aber es gibt so viel kulturelles Angebot, dass man das gar nicht schafft, das stimmt schon.
Gibt es denn Gründe, die dich tatsächlich dazu verleiten könnten, doch nochmal nach Hamburg zu ziehen? Eine berufliche Anstellung, keine Ahnung, Tagesschausprecherin, du müsstest jeden Abend hier sein oder was auch immer.
Also ausschließen würde ich nie etwas. Hm. Das habe ich in meinem Leben auch gelernt, dass es immer Umstände gibt, die etwas
erfordern.
Stell dir
vor, deine Kinder sagen, Mama, das ist uns hier viel zu langweilig. Wir waren doch mal in Los Angeles.
Kann natürlich passieren. Von daher wird man das sehen. Grundsätzlich fühle ich mich im Wendland sehr wohl und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann immer, wenn es denn passieren sollte, mit Erst- und Zweitwohnsitz ist. Aber ausschließen will ich es nicht. Also ich habe hier schon eine Affinität nach Hamburg und Hamburg wäre ja trotzdem dichter am Wendland, als es München oder London wäre.
Unbedingt. So, wir kommen zu den Fragen der anderen Leute und horchen mal rein, was die erste Dame für eine Frage für dich parat hält.
Moin, ich bin Harriet von Waldenfels. Ich bin Moderatorin beim Hamburg-Journal und ich wüsste gerne, welche TV-Formate Sie im linearen Fernsehen schauen.
Also außer Sportschau natürlich.
Außer Sportschau. Tatsächlich durch die Zeit jetzt mit den Kindern sehr ausgewählt und sehr arbeitsbezogen. Das heißt hauptsächlich Live-Spiele vom Fußball und da auch in verschiedenen Diensten, weil ja mittlerweile die Übertragungsrechte, egal ob bei Männern oder Frauen, so gesplittet sind, dass ich mich da aufhalte. Ansonsten,
du hast auch alle Streaming-Dienste, die es irgendwie mit Ballsportarten haben.
Ja, ich weiß nicht, ob alle. Es gibt ja mittlerweile auch Anbieter, die man die man dann vielleicht vernachlässigt, aber es sind schon sehr viele, weil ich da schon auf dem neuesten Stand sein muss. Und ansonsten, ja, sind es echt so Klassiker. Also ich gucke immer mal in die Tagesschau rein, wenn es denn von der Zeit her passt. Und es gibt so eine Altlast, könnte man fast sagen. Ich habe früher immer mit meiner Oma nicht nur Unsorgtheater geguckt, sondern auch eine regelmäßige Sache, nämlich In aller Freundschaft, die Serie. Und die gucke ich, wenn ich wirklich mal Zeit habe. Also das ist vor allem bei Auswärtsspielen auch in den USA so gewesen, denn da konnte ich dann auch die ARD-Mediathek streamen, habe ich da immer mal reingeschaut, ja.
Dienstagabend 21.45 Uhr oder so.
21.05, glaube ich.
Ja, irgendwie ja. Verrückt.
Aber sonst gibt es nicht so viel, was ich regelmäßig schaue. Ich bin auch überhaupt kein Seriengucker, weil ich dafür keine Zeit habe.
Aber in aller Freundschaft.
Das, wie gesagt, das kann man ja auch die letzten 10 Jahre in der Mediathek nachgucken. Da kann man dann immer nochmal nachvollziehen, bei welcher Folge man gewesen ist. Und theoretisch läuft es auch nie aus, weil man zu
jetzt
viel hat.
Jetzt bist du ja schon beim Fernsehen und du bist schon bei der ARD. Würde dich sowas mal reizen, da auch hinter den Vorhang zu gucken und einen Cameo-Auftritt zu haben und mit gebrochenen Beinen, gefakten gebrochenen Beinen im Bett zu liegen? Oder sagst du, nö, das finde ich als Fan, finde ich das super, aber ich muss nicht überall rein.
Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht.
Also jetzt habe ich dir auch eine Idee gebracht.
Ja, wenn sie mich fragen würden, dann kommt es auch drauf an, was, aber... Mhm. Ja, könnte ich mir schon vorstellen, aber ich würde mich da jetzt auch nicht reindrängeln. Also hinter die Kulissen gucken habe ich ja schon manchmal gemacht. Ich war ja auch schon bei anderen Sendungen irgendwie zu Gast, ob es jetzt eine Quiz-Sendung oder so war, das macht auch immer Spaß. Aber auch hinter einer Sportschau-Sendung steckt sehr viel hinter den Kulissen.
Ja, wir kommen zur nächsten Frage.
Moin Frau Schuld, hier spricht Ursula Schröder. Ich bin Friedensforscherin und leite das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Ich wüsste gern von Ihnen, wenn Sie heute noch einmal studieren müssten, wofür würden Sie sich außer einem Sportstudium interessieren?
Gute Frage.
Klar.
Außer eines Sportstudiums. Ich wollte tatsächlich früher immer Mathe oder Geschichte studieren. Es waren auch meine Leistungskurse beim Abitur. Mein Bruder hat es auch verfolgt, der hat Mathe studiert. War ich zwischenzeitlich immer mal neidisch, aber ich bin mit Sport auch sehr, sehr zufrieden. Und ansonsten gibt es so viele tolle Sachen. Also wirklich von, sagen wir mal, angefangen Psychologie, Geografie, also Naturwissenschaften faszinieren mich sowieso schon immer. Waren auch immer so die Schwerpunktfächer, egal ob es dann Chemie, Physik oder so war. Aber ich könnte mir wahrscheinlich auch noch was anderes mit Diplomatie oder vielleicht auch Nachhaltigkeit, was auch immer vorstellen. Also ich bin sehr breit gefächert interessiert eigentlich.
Gab es irgendwann mal die Situation, vielleicht auch bedingt durch eine Verletzung, dass du sagst, okay, ich kann diesen Weg nicht mehr weitergehen, ich schaffe das nicht, wie auch immer. Und du hättest dir vielleicht wirklich ernsthaft Gedanken machen müssen?
Ja. Also man war ja immer auf diesen Fall auch vorbereitet. Gerade im Frauenbereich ist es nicht so, dass man für die nächsten 10 Jahre ausgesorgt hat. Viele verdienen nicht mal ihren kompletten Lebensunterhalt damit, auch in der ersten Liga. Bei den Nationalspielern ist es so, dass sie mittlerweile davon leben können zu der Zeit und sich vielleicht auch mal für ein Jahr zusätzlich was weglegen können. Und dadurch hat man die zweite Karriere aufgebaut. Das hat eigentlich jeder in der Ausbildung oder ein Studium gemacht. Und deswegen, ja, war das immer im Hinterkopf. Also es kann sein, dass es passiert. Und ich hatte auch 1-2 schwere Verletzungen, hatte gerade auch die Schulter, hatte 2019 schon eine schwere Sache abbekommen, wovon ich mich glücklicherweise regenerieren konnte. Aber das stand immer mal im Raum, ja, klar.
Deine sportliche Karriere hat ja schon mit einer sehr handfesten Niederlage quasi seinen Anfang gefunden. 0-26. Damals warst du ein kleines Mädchen und hast noch auf dem Feld gespielt. Erinnerst du dich daran oder wirst du jetzt daran erinnert und was hat das mit dir gemacht?
Also da du das gefunden hast, werde ich mich daran erinnern, weil ich schon mal in einem Interview gesagt habe. Nein, also ich erinnere mich definitiv daran, das war eine richtige Klatsche und auch in einem sehr frühen Jugendalter.
Wie lange war denn dieses Spiel? Da muss ja irgendwie alle 30 Sekunden ein Tor gefallen sein. Man hat doch nur zweimal 15 Minuten gespielt oder
ja,
so.
Ja, irgendwie so zweimal 15, zweimal. Also es war eklatant, es war ganz eklig, aber da hat man dann auch mal gemerkt, wie fies der Fußball sein kann. Mhm. Ja, aber man wollte dann vielleicht auch selber mal 26-0 gewinnen. Ich habe es nie geschafft, aber ja.
Hast du als Torhüterin irgendwann nochmal ein Tor geschossen, weil man dir einen Elfmeter quasi überreicht hat, sozusagen?
Tatsächlich sogar als Leistungssportlerin, also mit der U17-Nationalmannschaft gegen Dänemark. Damals war es das 8:0, da durfte ich Elfmeter schießen. Ansonsten ist es als Torhüterin so nicht gelungen. Ich war öfter mal nah dran. Man kennt ja auch diese Szenen so kurz vor Schluss, wenn man irgendwie noch ein Tor braucht, um in die Verlängerung zu kommen oder ähnlichem, dass man mit vorne war. Da war es ein paar Mal sehr, sehr knapp, ja.
Ja, was haben denn Niederlagen sonst so mit dir gemacht? Warst du dann immer so zwei Tage die miese Petra oder hast du das abgeschüttelt und konntest am Abend schon wieder irgendwie fröhlich sein?
Unterschiedlich. Kommt auch drauf an, in welchem Spiel und wie entscheidend es war. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man das Champions League Finale im Elfmeterschießen verliert oder ob es das letzte Ligaspiel war, wo es sowieso um nichts mehr ging. Das hat mich schon gewurmt und das konnte mich auch noch ein, zwei Tage später wurmen. Es gibt auch welche, wenn ich darüber spreche, auch vielleicht mit zu der Zeit Mitspielerin, das wurmt mich noch heute. Da denke ich mal, es hätte doch auch anders laufen können. Und wenn du noch in der Szene kannst dich noch dran erinnern. Aber es gibt auch Niederlagen, die sind aus dem Gedächtnis gestrichen. Man einfach sagt, ja, es gehört dazu. Es ist halt immer das einen Freude, das anderen Leid. Und von mir ist auch gerne ein Beispiel, also die Europameisterschaft 2022 haben wir im Finale dann verloren gegen England. Und da sage ich sogar fast, die Niederlage tut weh, aber sie hat etwas sehr Positives gehabt. Also wenn England dort nicht Europameister geworden wäre, würde der Fußball der Frauen nicht so weit in dem Land sein. Und deswegen habe ich mich sogar fast für sie freuen können, dass sie vor 90.000 im Wembley Stadion auch in so einem packenden Spiel gegen uns gewonnen haben, weil es einen Sinn hatte. Und dann kann ich damit umgehen.
Was war denn der schönste Sieg? War es der größte tatsächlich oder vielleicht dann doch noch irgendwas in der Jugend oder wie auch immer?
Ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Stufen. Also der größte und so ist Olympiagold gewesen. Klar. Das braucht man nicht zu diskutieren. Aber es gibt auch viele andere schöne Siege. Also wenn ich jetzt mich daran zurücklege, auch die Regionalligameisterschaft damals mit Magdeburger FFC, das war so eine Euphorie und das war auch etwas, man hat sich die ganze Saison vorgenommen, man möchte es unbedingt schaffen. Wir haben es dann geschafft und auch die Party war super ausgelassen. Also es war irgendwie eine besondere Stimmung untereinander, woran man sich immer noch erinnert und auch, ja, Gewinne, erste deutsche Meisterschaft oder sowas. Es gibt schon sehr, sehr viele Siege und genauso gibt es auch Siege aus der Jugend. Also als wir in der E-Jugend Kreisklassenmeister geworden sind, mit den Jungs zusammen, vollkommen unerwartet. Das ist auch etwas, was sich ins Herz eingebrannt hat.
Ich kann mich am Wochenende kaum mit Leuten verabreden, die Kinder haben, weil die die ganze Zeit durch die Gegend fahren. Also selbst hier in Hamburg, weil die Kinder nicht einfach mal in die U-Bahn gesetzt werden, weil die Fußballplätze oder Basketball oder Tennis einfach immer irgendwo ist, wo keine U-Bahn ist, selbst in Hamburg. Wie viel Unterstützung hast du von deinen Eltern erfahren? Musste dein Vater dich immer nach Hamburg fahren oder?
Ich habe super viel Unterstützung erfahren, da bin ich auch dankbar. Ich glaube, dass auch meine drei Geschwister ab und zu zurückstecken mussten, weil ich doch überaus mehr Termine hatte als die anderen durch die Auswahlmaßnahmen. Es waren aber nicht nur meine Eltern, die mich gefahren haben, sondern ich musste mich auch oft selber organisieren, also dass ich dann zum Training auch ein paar Kilometer mit dem Fahrrad oder mit den Inlinern gefahren bin. Genauso, dass vielleicht mich jemand vom Trainerteam mitnimmt oder dass es meine Großeltern sind, Tante und Onkel, dass ich vielleicht mit Mitspielern und Mitspielerinnen da bei den Eltern mitgefahren bin. Also es war schon unterschiedlich, aber meine Eltern haben mich sehr, sehr viel gefahren. Oder später dann auch zum Bahnhof. Also wenn es nach Basinghausen, das ist in der Nähe von Hannover. Genau, da ist die Niedersächsische Sportschule, da habe ich meine Anfänge in der Landesauswahl gemacht. Dann war es dann nach den ersten zwei, drei Malen, wo sie mich gefahren haben, gesagt, du weißt jetzt, wo du hin musst. Wir setzen dich jetzt in Uelzen am Bahnhof ab, dann steigst du in den Zug und den Rest schaffst du alleine. Also dann auch schon mit so 13, 12, 13. Und das hat auch gut geklappt. Aber heutzutage versucht man immer, die Kinder sehr zu behüten und dann mit dem Auto hinzufahren. Ich fand auch die Selbstständigkeit sehr gut.
Ich glaube, Sportlern ist zu eigen, wenn sie ihre Leistungen auf dem Feld präsentieren. Das kenne ich ja selber auch als Fan, dass einfach immer alles kommentiert wird und jeder es früher auch besser gemacht hat.
Logisch.
Wie war das denn mit deinen Eltern? Waren die so Eislaufeltern sozusagen, die dann gesagt haben, Almut, du musst jetzt aber auch mal dieses und jenes machen?
Überhaupt nicht. Meine Eltern haben nicht viel Bezug zum Fußball gehabt. Mein Vater ist hier früher gerudert in Hamburg. Mhm. Und meine Mutter hat so auch mit Fußball nichts am Hut gehabt. Die haben das schon mit Leidenschaft verfolgt, Und sie haben sich auch immer gefreut, wenn sie ein Spiel gucken konnten. Und die haben mir auch hinterher dann gesagt, von der Einschätzung her, ob sie denken, dass es eine gute oder eine schlechte Leistung war oder ob ich mich vielleicht auch fair oder nicht fair verhalten habe. Aber sie hätten niemals am Platz gestanden und mir vorgehalten, was ich zu tun gehabt hätte, sondern das ist Aufgabe vom Trainer oder von der Trainerin gewesen. Und da war ich auch immer sehr dankbar für. Und sie haben auch immer selber mir die Entscheidung gelassen, ob ich weitermache. Und ob ich vielleicht auch die nächste Auswahl mache. Sie haben gesagt, wir können dich nach Kräften unterstützen, aber es ist halt trotzdem deins. Also wir drängen dich zu nichts. Und da konnte man dann auch selber lernen, Verantwortung für sich übernehmen. Aber was sie eingefordert haben, das heißt, wenn du dich dafür verpflichtest, in dieser Saison noch Fußball spielen zu wollen, dann musst du es auch durchziehen. Also du kannst nicht nach 2 Monaten deine Mannschaft im Stich lassen, sondern du hast vor der Saison gesagt, du machst es, also machst du es auch.
Gab es so eine Diskussion mal, dass du im August gesagt hast, boah, die Vorbereitung war so scheiße.
Also direkt nicht bei einer Mannschaft, obwohl so halb, also beim HSV, als ich mit 16 hier war, hatte ich schon eine schwere Zeit, da musste ich dann auch die Saison zu Ende bringen, aber da war ich sowieso auch unter Vertrag. Es gab Stützpunkttraining, wo ich das erste Mädchen war, was in einem Jungstützpunkt war, und ich habe das erste Jahr sehr, sehr Vorurteile erfahren, dass mir keiner einen Ball zugespielt hat, sondern einfach gesagt, das Mädchen, mit dem wollen wir nicht spielen. Und ich bin dann jedes Mal 1 Stunde oder 1 Stunde 10 zum Training gefahren, um eigentlich nicht mittrainieren zu dürfen, und bin dann wieder nach Hause gefahren. Und das war für mich verschwendete Zeit. Und meine Eltern haben gesagt, nein, der Auswahltrainer hat das gesagt, du sollst das ein paar Monate ausprobieren, und das wird jetzt auch gemacht. Und es hat dann ein halbes Jahr gedauert bis zur nächsten technischen Überprüfung. Da hat man dann immer so Einzeltechniktests gemacht, und da mussten die Jungs mir zwangsläufig zugucken, und ich war eine der wenigen, die den Test bestanden hat. Und danach wurde mir dann auch der Ball zugespielt, und da hat sich dann dieses Durchhaltevermögen gelohnt, dass du dann auch im Kreis aufgenommen warst und dann auch mitspielen durftest. Und dann hat man natürlich auch gemerkt, dass dieses Stützpunkttraining vom Niveau her besser war als das, was du im Verein gehabt hast. Aber du musstest dich da erstmal ein halbes Jahr durchbeißen, und da haben auch meine Eltern wirklich gesagt, mach das, das muss sein.
Ehrgeiz hast du nicht nur im Sport entwickelt, sondern dann auch noch ein Studium. Also normaler, also mittlerweile gibt's, glaube ich, mehrere Profifußballerinnen und auch Profisportler, die nebenbei studieren. Aber trotzdem ist es ja schon eine Herausforderung. Du hast es dann aber auch gleich so gemacht, dass es geografisch komplett auseinander lag. Du hast in Wolfsburg gespielt und in Köln studiert. Lag natürlich jetzt an der Art des Studiums, weil ich glaube, das kann man nur 2-3 Mal in der Form in Deutschland studieren. Und da war wahrscheinlich Köln das nächste, oder?
Es hat geografisch nochmal anders angefangen. Also ich habe mein Sportstudium eigentlich in Magdeburg begonnen, als ich dort gespielt habe. Und ja, bin dann nach 2 Semestern, wovon auch ein Urlaubssemester war, aufgrund der Weltmeisterschaft 2011, wo ich ja eigentlich nicht da gewesen wäre, weil die Vorbereitung ungefähr 3-3,5 Monate gedauert hat und wir auch sehr einkaserniert waren in neuen Lehrgängen. Damals war es noch anders. Bin ich dann nach Bad Neuenahr gewechselt. Bad Neuenahr ist eine Kleinstadt zwischen Köln und Koblenz, damals Bundesliga-Fußball. Und dort bin ich hingewechselt und habe dann mein Sportstudium fortsetzen wollen an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Habe dann da 2 Jahre in Bad Neuenahr gespielt und bin immer von Bad Neuenahr in Köln hin und her gependelt. Und dann war natürlich mein Studium noch nicht abgeschlossen. Und
dann kam Wolfsburg.
Und dann kam Wolfsburg. Und dann war halt die Frage, was mache ich jetzt damit? Ich hatte schon das Problem vom Wechsel von Magdeburg auf die Kölner Uni, dass ich meine Studienleistung nicht mitnehmen konnte. Die wurden nicht anerkannt. Und ich wollte deswegen nicht nochmal die Uni wechseln. Man hätte vielleicht einen Wechsel nach Braunschweig machen können. Aber es ist auch was anderes, ob die Deutsche Sporthochschule in der Vita steht oder halt die Uni Braunschweig mit dem Studiengang Sport. Und der Studiengang ist in Köln von Präsenz geprägt. Da war halt nicht, ob ich jetzt in der Vorlesung sitze oder peng, sondern man hatte eine Anwesenheitspflicht auch in den Vorlesungen. Da ging halt dann eine Unterschriftenliste rum und so weiter. Ja, und dadurch bin ich dann gependelt 2 Jahre. Also ich war jeden Montag und jeden Mittwoch war ich in der Uni, habe das immer so getaktet, dass ich sonntags nach dem Spiel, egal wo, aus Deutschland nach Köln gefahren bin, habe von 8 bis 17 Uhr oder manchmal auch bis 20 Uhr meinen Studientag gemacht und habe zwischendrin einmal ein Regeneration und ein Krafttraining gemacht. Von meinem Plan bin dann wieder nach Wolfsburg gefahren und normalerweise Mittwoch, Donnerstag, nee, stimmt gar nicht, es war nicht der Mittwoch, es war der Donnerstag, weil Mittwoch immer Spiel war. Also Mittwoch haben wir Champions League gespielt, entweder zu Hause, wo ich dann von Wolfsburg in der Nacht noch nach Köln gefahren bin, oder bist dann halt, hast geguckt, dass du von Tallinn oder London oder wo auch immer du warst, dann halt irgendwie nach Köln gekommen bist, um dann Donnerstag in der Uni zu sein. Und da war ich dann nur einen halben Tag bis mittags, also meistens 7 bis 13 Uhr, bin dann nach Wolfsburg zurückgefahren, um abends entweder um 17 oder 18 Uhr noch eine Einheit beim Torwarttrainer zu machen. Und so waren 2 Jahre von von der Zeit. Deswegen habe ich mich immer gefreut, wenn Semesterferien waren.
Bist du denn mit dem Zug gefahren oder mit dem Auto? Ich nehme an, mit dem Auto, ne? Weil du bist ja doch an Zeiten gebunden gewesen.
Genau,
ne?
Ich war komplett an Zeiten gebunden, zu denen oftmals kein öffentlicher Verkehr gefahren ist. Und deswegen musste ich mit dem Auto fahren.
Wie kann ich mir denn Almut Schuld als Autofahrerin 3-4 Stunden auf der Autobahn vorstellen? Bist du eher so italienisch unterwegs und machst auch mal die Lichthupe, damit alle zur Seite fahren? Oder hast du laute Musik an? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, also Lichthupe gar nicht und auch nicht rechts überholen. Da versuche ich mich schon an die Verkehrsregeln zu halten. Man ist auch mit den Kilometern auf der Autobahn einfach ruhiger geworden. Also man hat dann mehr Verständnis gehabt für die Leute, die nicht so oft Autobahn fahren und die vielleicht auch das Rechtsfahrgebot nicht unbedingt einhalten. Also man ist da gelassener geworden über die Zeit. Und so im Auto habe ich versucht, oftmals die Zeit zu nutzen. Ich habe sehr viel telefoniert mit Freunden, Freundinnen, mit Familie. Wenn das nicht war, habe ich zum Beispiel Podcasts gehört oder auch Hörbücher. Also ich war immer ein sehr großer Hörbuchfan. Zu der Zeit habe ich dann nicht abends gelesen, sondern meine Zeit im Auto dann gehabt. Und da ja, gab es viele tolle Tools. Also so richtig nur Musik hören war selten, war vielleicht am Anfang mal der Fall und auch Radio, aber wenn du regelmäßig lange im Auto sitzt, dann merkst du, dass sich die Lieder auch stark wiederholen im Radio auf den Sendern und deswegen bin ich dann irgendwann umgestiegen auf Podcast und Hörbuch.
Nun hast du vorhin schon angedeutet, dass die Karriere einer Profifußballerin teilweise ja heute auch noch von finanziellen Unsicherheiten eher geprägt ist, als dass man sich das so vorstellen kann, wie die Männer halt schon mit 18 Verträge unterschreiben, wo sie schon bei Zweitligisten irgendwie vielleicht 1 Million Euro im Jahr bekommen. 1989, es war kurz vor deiner Geburt, bekamen die deutschen Fußballfrauen einen Kaffeeservice überreicht.
Ja, als was Prämie war denn, für den Europameistertitel.
Was war denn deine merkwürdigste Prämie?
Meine merkwürdigste Prämie.
Puh. Also du bist ja dann schon in einem Zeitalter aktiv gewesen, wo es dann schon auch Geld gab.
Ja, ja.
Durchaus.
Also wir hatten es bei einem Verein, dass wir eine Punktprämie bekommen haben. Mhm. Die wurde damals auch, so wie es eigentlich nicht sein sollte, bar ausgezahlt. Mhm. Und wir haben dann 30 Euro pro Punkt gekriegt, den wir geholt haben.
Was hast du denn, wann hast du das Gefühl gehabt, okay, ich kann jetzt davon leben, Mutti und Fadi müssen wir möglicherweise dieses und jenes nicht bezahlen. Kam da irgendwann der Moment, wo du auch mal einmal so kurz zumindest mal durchatmen konntest?
Ja, das kam dann wirklich mit dem Eintritt in die Frauennationalmannschaft. Also mit dem Status als Nationalspielerin hast du pro Spiel zusätzliches Geld bekommen. Und das Geld hat einem geholfen.
Wie viel war das?
Ja, das ist immer so die Frage, ob man darüber sprechen darf oder
ja,
nicht.
Ich glaube, dürfen darf.
Ja. Also es lag dann...
Ist ja lange genug her.
Es ist lange genug her. Also damals ja, waren es je nachdem so zwischen 800 und 1000 Euro brutto, die man pro Spiel bekommen hat. Und wenn man sich dann ausgerechnet hat, dass man sagt, man hat vielleicht 12 Spiele im Jahr mitgemacht, dann war das etwas, was mich durch auch ja die Entschädigung, die man im Verein bekommen hat, dann zur Profispielerin gemacht hat, wo dann meine Eltern nicht mehr mitbezahlen mussten. Und so richtig, richtig Profispielerin, auch ohne die Nationalmannschaft, wäre halt irgendwann in Wolfsburg gewesen. Also Wolfsburg, der VfL Wolfsburg hat irgendwann die Entscheidung getroffen, es müsste so 2015 gewesen sein, 2016, ne, es war glaube ich 2016, dass sie jetzt wollen, dass es auch wirklich in Richtung
Frauen
Profi
wie Männer bezahlt werden. Nein,
nein,
immer noch nicht.
So nicht, aber dass sie auch dann die Trainingszeiten angepasst haben, dass man hätte gar nicht mehr nebenher arbeiten können und deswegen musste die Vergütung auch hochgehen. Also wir haben ganz früher um 8.30 Uhr und 17 Uhr trainiert und dann ist man dazwischen arbeiten gegangen oder studieren oder sonst irgendwie was. Mhm. Und nachher wurde dann also ab 2016 10 und 15 Uhr trainiert. Und da war dann auch das nebenher gar nicht mehr so einfach. Natürlich war ein Fernstudium oder sowas möglich. Und auch wenn jemand unbedingt eine Ausbildung machen wollte, dann hat man dafür eine Sonderregelung für 1-2 Jahre gefunden, aber nicht jetzt regulär, dass du arbeiten solltest. Und da war man dann vom Gehalt her in dem Sinne Profi, weil man ja auch 2 Spiele die Woche hatte mit den angesprochenen Champions League Spielen. Da war es nicht wirklich möglich. Aber es gibt jetzt immer noch Spielerinnen, die keine Profis sind, auch in der Bundesliga, also die Champions League spielen. Das heißt Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, VfL Wolfsburg, da sind die Spielerinnen Profis, also auch durchweg. Und dann gibt es andere Vereine, in denen manche Profis sind vom Gehalt her und manche nicht. Und ja, viele noch in Teilzeit. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass irgendwie um die 40-60% der Spielerinnen in der Bundesliga noch nicht komplett Profis sind.
Wenn man auf die Statussymbole deiner männlichen Kollegen guckt, dann sieht man sofort große Armbanduhren, sehr flache, schnelle Autos und völlig überdimensionierte Klamotten, wo ein T-Shirt 800 Euro kostet oder ähnliches. Was war denn dein verrücktester Kauf zur Eigenbelohnung?
Verrücktester Kauf werden. Ich habe mir tatsächlich von der Olympiaprämie damals einen Kraftraum zu Hause eingerichtet für mehrere tausend Euro. Der hat mir natürlich hinterher auch noch geholfen, aber das war so wirklich, ich kaufe mir etwas von meiner Prämie, was ich schon immer mal haben wollte.
Das ist sehr praktisch.
Ja.
Jetzt lass noch mal eine Verrücktheit raus. Hast du hier schon mal irgendwie völlig überzogen teure Klamotten gekauft? Auto wahrscheinlich, in Wolfsburg fährt man keine verrückten Autos, da fährt man Volkswagen, nehme ich an.
Also in dem Moment, wo ich Nationalspielerin geworden bin, da war noch Partnerschaft mit Mercedes. Und Mercedes hatte damals zur WM 2011 ein sehr günstiges Leasingangebot gemacht. Und das konnte ich mir sogar damals als Studentin leisten. Und ich habe dann als Studentin mit meinen 20 Jahren, bin ich eine C-Klasse gefahren. Das war vielleicht über meinem Status. Ansonsten was richtig Verrücktes gekauft, müsste man wahrscheinlich meinen Mann fragen, ob dem sowas einfällt. Aber ich bin da immer sehr besonnen und pragmatisch gewesen, was mir hoffentlich auch hilft, dass ich bodenständig durchs Leben gehe. Das Einzige, was ich auch gekauft habe, was jetzt seit ich Kinder habe in der Garage steht, ist meine Ducati, also ein Motorrad. Ich bin immer gern Motorrad gefahren. Ich habe die dann auch genutzt, zum Beispiel in Wolfsburg, wenn man durch den Werksverkehr ausgebremst wird, ist das mit dem Motorrad praktisch hindurchzufahren. Das habe ich gemacht. Also ich habe eine Monster zu Hause, mit der ich sonst gerne gefahren bin, aber durch die Kinder, irgendwie habe ich immer ein Kind dabei und da müssen die Kinder ein bisschen größer werden, dass sie dann auf dem Sozius sitzen können.
Ja, du hast ja ein paar Vereine kennengelernt in deiner Karriere. Gibt es einen Lieblingsverein heute noch, wo du jetzt auch immer so auf die Ergebnisse guckst oder aufs Handy, wenn die spielen?
Ja, gefühlt noch von allen meinen Ex-Vereinen. Es sind ja nicht so viele. Also in der amerikanischen Liga ist es einfach, weil sowohl Angel City als auch Kansas City Current da spielen. Also die beiden gucke ich mir an. Und natürlich der VfL Wolfsburg, wenn man 9 Jahre da war, dann guckt man danach. Beim HSV habe ich mich jetzt auch gefreut, dass sie endlich mal aufgestiegen sind, sowohl die Frauen als auch die Männer. Das hat lange gedauert, aber da muss ich sagen, es ist ein bisschen abgeschwächter gegenüber den anderen, weil ich da ja nochmal eine andere Verbindung zu habe von meinem sportlichen Werdegang. Beim HSV habe ich halt nur ein paar Spiele so richtig von Anfang an gemacht. Ich habe zwar irgendwie immer den Verein in Verbindung gehabt, aber bei den anderen war ich vielleicht ein bisschen mehr Profi, könnte man sagen.
Wie guckst du denn auf den Männerfußball? Also bist du bedingungsloser Fan, weil du halt Fußballfan bist, oder siehst du, ich meine, es gibt ja genügend Sachen, die euch ja unterscheiden, vor allen Dingen die Bezahlung und so weiter. Siehst du das auch alles eher kritisch?
Und es ist auch da wieder, würde ich sagen, eine Mischung. Zum einen sehe ich es kritisch, weil dieses Problem von den Vorurteilen und auch von dieser Überheblichkeit vielleicht und auch von der fehlenden Demut und Bodenständigkeit, das beginnt ja im Jugendalter. Und wenn ich schon mit 17, 18, 19 den Jungs alles abnehme und ihnen eigentlich die Selbstständigkeit wegtrainiere, kann das halt auch nichts werden. Dann ist es natürlich klar, also wenn man in seinem Leben nie Grenzen kennengelernt hat, wird man sie auch nicht einhalten können. Auf der anderen Seite verfolge ich auch den Profifußball. Es gibt klar Sympathien vielleicht eher zu Bodenständigkeit. Das heißt, ich mag Vereine, wie den SC Freiburg wieder gearbeitet wird. Ich mag auch dann Vereine, die eine besondere Einstellung haben, wie vielleicht Union Berlin oder St. Pauli.
Also du bist jetzt nicht automatisch auch Fan der Herren vom VfL Wolfsburg oder vom HSV?
Nein, da bin ich nicht automatisch. Da kommt es auch darauf an, was ich für einen Bezug habe. Also jetzt zum Beispiel beim HSV habe ich wieder etwas mehr hingeguckt, weil ich mit Stefan Kunz ja schon zusammengearbeitet habe. Seit er in der Verantwortung ist, sagt man, oh, dann gucke ich mal, was der Stefan so macht. Aber es gibt jetzt nicht so diesen einen Verein, wofür ich fieber, sondern es gibt viele Vereine, die mir irgendwie sympathisch sind und auch teilweise getrennt von Männern und Frauen und auch teilweise getrennt von den Saisons, weil es damit zu tun hat, wie in der Saison vielleicht gearbeitet wird und wer da Trainer, Trainerin ist und ähnliches. Aber ja, ich mag den Fußball an sich, weil der Fußball doch verbindet. Und das merkt man auch bis runter in die Amateurklassen, wie er polarisiert, wie er emotionalisiert, was da abgeht und auch wie niederschwellig es ist. Also du siehst ja jeden im Park Fußball spielen, manchmal auch nur mit einer Dose oder mit irgendwas anderem, weil man theoretisch zwei Schuhe hinstellen kann und man hat ein Tor und irgendwas, wogegen man kickt. Und das mag ich an dem Sport sehr, sehr gerne, dass es wenig Ausrüstung bedarf. Und dass es auch, dass die Regeln in gewisser Weise klar sind. Also wir waren auch mal in einem Urlaub in Norwegen mit der Familie, in einem sehr abgeschiedenen Örtchen am Fjord. Und die haben sich gefreut, als der Bus aufging und ich mit meinen drei Geschwistern ausgestiegen bin. Und dann hatten wir halt noch zwei Cousins, Cousinen mit. Und dann wurde so gefragt, so Fußball oder Ball gezeigt und dann so, ja, und die haben sich gefreut, dass plötzlich sieben andere da sind, die irgendwie so mitspielen können. Und dann haben wir halt 7 gegen 7 spielen können und das hat sofort eine Freundschaft entwickelt, die über diesen ganzen Urlaub gehalten wurde.
Fantastisch. Wir kommen zu Wissenswertes und jetzt kommst du. Bei der auf dem Hans-Albers-Platz stehenden Statue, die den Hamburger Theater, Filmschauspieler und Sänger Hans Albers darstellt, handelt es sich nicht um das Original, sondern lediglich um eine Kopie der Skulptur. Nach einem Disput mit dem Hamburger Senat ließ der Künstler Immendorf, der die Skulptur geschaffen hatte, diese im Jahr 1997 wieder abbauen und nach Düsseldorf transportieren. Seither steht sie im Medienhafen von Düsseldorf. In welcher deutschen Großstadt könntest du dir neben Hamburg noch vorstellen zu leben?
Wäre ich jetzt beim Anfang der Frage, Anfang des Satzes nicht drauf gekommen, dass es in der Frage mündet. Ich habe auch in Köln gelebt, bin da auch gut zurechtgekommen. Mir war Freiburg auch sehr sympathisch mit
Hast
den kleinen Bächlein.
Hast du da in
Bächlein.
Köln auch mal Karneval kennengelernt?
Ja, natürlich.
Und bist du eine Karnevalsfrau?
Ich konnte mich da sehr sympathisieren, ja.
Man konnte kostümiert trinken und man ist da nicht aufgefallen, ne?
Ja, das auch. Und es ist ja auch so eine herzliche Kultur, könnte man da sagen. Sie wollen ja alle eine gute Zeit haben und da geht es nicht um negative Energien, sondern sehr viel Positives und um Gemeinschaft und auch um Lustigkeit, Freude. Alleine schon die kreativen Ideen für die Umzüge. Und es ist da irgendwie auch alles erlaubt. Also jeder kann so sein, wie er ist. Deswegen ist die Karnevalskultur auch was Schönes, ja. Aber so Freiburg war mir auch immer sympathisch. Ich habe Freunde in der Nähe von Bayreuth. Bayreuth fand ich auch bis jetzt sehr schön. Rostock hat mir gut gefallen. Also gibt viele, aber wenn ich wählen würde, ist Hamburg mir schon am sympathischsten.
Sehr schön. In Hamburg-Altona dürfen Straßenmusiker nur zur vollen Stunde und für die Dauer von 30 Minuten musizieren. Danach ist ein anderer Standort aufzusuchen, der im Abstand mindestens 150 Meter vom vorherigen liegen muss. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld. Ich habe Nachhilfe gegeben. Für
in Mathe.
Beispielsweise in Mathe, aber auch in Englisch und in Deutsch und was halt so gefordert war. Und das auch bei verschiedenen Schülern und Schülerinnen. Und damit habe ich mein erstes Geld verdient, um beispielsweise ja meine Prepaid-Karte fürs Handy zu bezahlen.
Laut der Filmförderungsanstalt gab es im Jahr 2024 insgesamt 33 Kinosäle in Hamburg. Mit 2 Kinosälen, die über jeweils 50 Plätze verfügen, gehört das Schanzenkino 73 zu den kleinsten Lichtspielhäusern Hamburgs. Was ist dein Lieblingsfilm?
Oh wow, Lieblingsfilm. Gute Frage. Ich bin schon so eine Fantasy-Saga affine Person, das heißt, ich mag Herr der Ringe, ich mag auch sowas wie Tribute von Panem, also das sind schon Filmserien, die mich sehr begeistern, also auch bis hin zu Star Wars, also alles, was so ein bisschen, ja, was vielleicht eine kleine Wahrheit dahinter hat, aber auch etwas größer gefasstes und auch eine andere Welt abbildet.
Ich bringe das Wendland ja mit 2 Dingen vor allen Dingen in Verbindung. Das eine ist Protest. Ne? Ja. Warst du mal auf einer Demo oder bist du ein sehr politischer Mensch? Also bist du, weiß ich, aber wie
weißt
äußert
du?
Sich das?
Ich weiß nicht, ob ich mich als sehr politischen Menschen bezeichnen würde. Ich habe schon eine Meinung zu vielen Dingen und versuche, wenn ich eine Meinung habe, mir sie auch selbst zu bilden oder auch mal was nachzulesen und auch kritische Stimmen zu hören. Ich war auch auf einer Demo, klar, früher schon angefangen, du hast an Wendland angesprochen, meine Castor-Demo. Genau, war auch schon auf anderen Demos, aber ja, eigentlich nur Demos, die mir dann...
Mit dem Trecker.
Ja, jein, auch schon zu Fuß.
Okay. Des Weiteren bringe ich es auch mit Kunst und Kultur in Verbindung. Also viele Künstler leben da oder kommen daher, unter anderem Matzen. Hast du ein künstlerisches Talent? Also kannst du malen, fotografieren, singen, wie auch immer?
Ich glaube, ich bin tatsächlich in der Kunst nicht ganz so gut. Ich, je nachdem, was man als Kunst bezeichnet, dass ich kann Vorträge halten und auch Leute unterhalten. Aber so, ich habe ein bisschen Gitarre gespielt, hatte da aber kein großes Talent.
Für Matzen hat es nicht gereicht.
Ich habe auch mal im Chor gesungen, da bin ich auch so mitgeschwommen, aber ich wäre nie eine Solistin. Aber das Wendland ist wirklich sehr kulturell. Das ist ja auch gerade immer zwischen Himmelfahrt und Pfingsten die kulturelle Landpartie, wo jedes Dorf etwas ausstellt und was sehr sehenswert ist, wo man mit dem Fahrrad umherfährt und unterschiedliche Eindrücke sammelt. Und das mag ich auch, dass es so kreativ ist. Und ich bewundere Menschen, die toll singen können und malen können. Habe auch Freunde, Freundinnen, die das können. Aber man kann nicht alles als Talent haben. Ich bin froh, dass ich auch im Sport ein bisschen talentiert war.
Und nun bist du erfolgreiche Expertin in der ARD. Wir haben vorhin gehört, du hast die da reingesoffen, aber du hast es eben nicht nur durch den Alkoholkonsum geschafft, sondern du bist tatsächlich unumstrittene Nummer eins, was so die Expertise zum Thema Frauenfußball angeht. Wie gehst du damit um? Also das hat dir ja wahrscheinlich den Übergang total erleichtert, weil du immer noch irgendwie dich mit dem Sport auseinandersetzen kannst. Aber wie gehst du damit um, auf einmal in einem ganz anderen Bereich so einen Erfolg zu haben?
Vielleicht auch da mit gewisser Bodenständigkeit. Also ich sehe das als meinen Job an, genauso wie der Leistungssport mein Job war. Und dann gibt es halt den privaten Bereich. Und es gibt in jedem Job Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Es gibt in jedem Job einen Chef, der mit einem zufrieden ist oder nicht und der einem dann auch sagt, ob man weiterarbeiten darf. Es gibt Feedbackgespräche. Es gibt vielleicht, ja, in dem Sinne Prüfungen oder Projekte, die man auszuführen hat. Und für mich sind halt genau diese Auftritte im Fernsehen auch Projekte. Ich mache ja nicht nur diesen Auftritt, sondern ich mache ja viel Arbeit vorher. Das heißt, ich informiere mich, ich überlege, was man erzählen könnte. Ich stimme mich mit Leuten ab. Ich mache ja vielleicht auch Schulungen dazu, wie man redet, was man für eine Körpersprache hat, wie man sich verbessern kann. Also es ist schon so, dass es ein kompletter Job ist und dadurch mache ich mir über den Erfolg nicht so viel Gedanken. Ich bin sehr froh, wenn mir meine Familie und meine Freunde das Feedback geben, dass sie zufrieden sind und dass ich auch dabei authentisch bin. Und ich bin auch sehr froh, wenn die Verantwortlichen mir auch ein positives Feedback geben und sagen, du kannst gerne bei uns weiterarbeiten, weil du deine Arbeit gut machst.
Gibt es denn jemanden, der dich da an der Stelle inspiriert, wo du hast ja vorhin gesagt, du guckst selber ja auch viele Spiele und entsprechend dann natürlich auch die Halbzeitmoderationen, wo du sagst, den finde ich gut, vielleicht auch gar nicht in Deutschland. Also Gary Lineker ist ja ein sehr anerkannter Herrenfußball-Experte.
Da gibt's nicht die eine Person, sondern ich gucke sehr viel und sag dann zu mir selbst auch, bei der oder demjenigen kann ich mir etwas abgucken. Und vielleicht auch nicht, aber es ist nicht so, dass ich das eine Vorbild habe, sondern manchmal ist es jemand, der einen bestimmten Witz hat, wo du sagst, ja, vielleicht könntest du auch noch ein bisschen lustiger werden. Manchmal ist es jemand, der sehr fundiert das rüberbringt und das ist auch eher meins. Also es gibt ja auch sehr polemische Expertinnen und Expertinnen und das ist nicht so die Richtung von Vorbild, die ich mir nehme.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man so ehrgeizig, so erfolgreich und so diszipliniert ist wie du, dass die Kinder es möglicherweise nicht ganz einfach haben. Bist du eine strenge Mutter oder sagst du, ach, naja, wir sind ja auf dem Land und irgendwie ist alles egal?
Ist, glaube ich, auch wieder eine Mischung. Also sie sollen genauso jetzt schon lernen wie auch später, dass es Zeiten gibt, in denen man machen kann, was man möchte. Denn wenn ich meine Freizeit habe und ich habe vielleicht auch mein Zimmer und ich spiele da, dann mach, aber es gibt halt auch wieder Zeiten, wo dein Zimmer aufgeräumt sein muss, weil du vielleicht Freunde einlädst oder weil es ein Geburtstag ist. Also es gibt schon feste Regeln, aber es gibt auch Rahmen, in denen sie sich bewegen und ausprobieren können und in denen sie natürlich auch mal Erfahrungen machen sollen, vor denen man sie nicht bewahren kann. Also ich kann meinem Kind immer sagen, fass bitte nicht auf die heiße Herdplatte, das könnte Aua machen. Aber das Kind wird irgendwann drauf fassen. Und das heißt, ich muss das Kind bestmöglich darauf vorbereiten und ich muss dem Kind vielleicht auch mitgeben, fass rauf, aber ich würde vielleicht im ersten Moment nicht so lang rauf fassen und ich würde danach vielleicht auch den Finger direkt kühlen und dann können sie halt selber entscheiden, was ich damit mache. Mhm. Und auch Entscheidungsmöglichkeiten sind wichtig, so war es bei mir auch. Also ja, in dem Sinne konsequent bin ich. Streng ist so eine Sache, muss man selber auslegen. Aber ich glaube, dass Kinder auch Leitlinien brauchen. Die habe ich auch gebraucht. Und Kinder brauchen auch ihre Geheimnisse. Kinder brauchen auch andere Bezugspersonen. So war es bei mir auch. Ich bin sehr froh, dass ich mich an meine Kindheit noch gut erinnern kann. Und das ist meistens ein Ausdruck davon, dass ich mit der Kindheit zufrieden bin und versuche auch viele Sachen daraus zu ziehen, um sie bei meinen Kindern umzusetzen, weil ich denke, dass es eine gute Grundlage ist, in die Gesellschaft zu starten.
Statt starten beenden wir jetzt dieses Gespräch, aber zwei Fragen habe ich noch, die kommen nämlich für jeden am Ende. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich hoffe, glücklich mit 4 großen, halb selbstständigen Kindern, die schon eine Vorstellung vom Leben haben, zusammen mit meinem Mann, der genauso glücklich ist wie ich, mit der Familie und auch am besten in einem Job, über den ich mir keine Sorgen machen muss. Aber wo ich genau bin, das weiß ich gar nicht.
Wie würdest du denn deinen Job jetzt bezeichnen? Also ich sag mal, du bist ja auf mehreren Feldern unterwegs.
Das stimmt.
Und du hast gerade einen Job. Ist es dann Fußballexpertin oder ist es vielleicht auch Trainerin später, also im Profibereich?
Ich würde mir wünschen, dass ich im Sport bin, vielleicht auch im Fußballbereich. Aber ob es jetzt TV-Expertin, Trainerin, Funktionärin, was auch immer ist, weiß ich nicht. Ich habe gelernt, dass man sich da auch nicht drauf versteifen sollte, sondern ich habe vor 5 Jahren auch nicht gedacht, dass ich mal vor der TV-Kamera auf der anderen Seite stehe, sondern das ist ein bisschen per Zufall entstanden, weil jemand mir das zugetraut hat. Und so wird es dann auch wieder sein in 5 Jahren, dass sich eine Tür öffnet und ich entscheiden kann, möchte ich diese gehen oder möchte ich auf die nächste Tür warten. Mhm. Und von daher bin ich da sehr offen und ich freue mich, wenn jemand meine Kompetenzen schätzt und ich auch meine Kompetenzen einbringen kann.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg hoffentlich immer noch in gewisser Weise genauso schön wie jetzt, denn Hamburg ist für mich etwas, was sich zwar schon verändert, aber was auch irgendwie eine gewisse Beständigkeit hat. Ich mag die Mentalität der Leute. Ich hoffe, dass vielleicht mal die Baustellen am Elbtunnel aufhören und dass auch ja der Zugverkehr regelmäßig und zuverlässig läuft. Eigentlich ist der Nahverkehr in Hamburg im Vergleich zu anderen deutschen Städten schon sehr, sehr gut, aber wir haben trotzdem immer was zu meckern. Und ich hoffe, dass Hamburg seine Wasserstraßen erhält, weil das einzigartig ist, dass es auch grün und kulturell ist. Also grün in dem Sinne von Parks und nicht weiter zugebaut wird. Und ja, also ich hoffe, dass Hamburg in gewisser Weise irgendwie so bleibt, wie es ist. Vielleicht nur noch ein bisschen freundlicher für Fahrradfahrer, denn ich fahre auch gern Fahrrad, auch wenn ich hier bin.
Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hier in Hamburg.
Auf jeden Fall.
Lieber Almut Schuld, vielen Dank für eine erquickliche Stunde. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben hoffentlich sehr viele schöne Dinge erfahren. Also ich zumindest, viele Hörerinnen und Hörer auch. Und in diesem Sinne sage ich Ahoi.
Ahoi, vielen Dank für die Einladung.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.